So, ihr erinnert euch noch an das Headquarter-Hauptquartier von gestern. Es war natürlich nicht wirklich das Headquarter-Hauptquartier, so weit sind wir dann doch nicht gereist. Flug nach USA ist ohnehin zurzeit schwierig. Nein, wir sind hier in unserem Hof und wir werden gleich da oben sein, weil das ist heute unser Studio für die Aufnahme des Pops 57. Und dafür gehen wir dieses Treppchen rauf. Und sehen hier ein Gewölbe, eine alte Scheune. Heute unser Lager für uns als Verlag und für unser Lego Reselling. Und eine hübsche Frau steht hier und bereitet sich auf das Thema vor, das wir gleich in dieser Lokalität vor unserem schönen Billardtisch euch präsentieren wollen. Ja, noch ein letzter Ausblick aus unserem Fenster und hinein in den Pop 57. Genau. Und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zum Pop, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris
und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Und heute... Genau, die kann man gebrauchen. Und heute geht es gar nicht mal um Billard, obwohl wir hier an unserem schönen Billardtisch sitzen. Nein, wir legen das beiseite und werden uns heute um was anderes drehen. Nämlich
heute geht es um die Suche des Menschen nach Liebe, um ein Gewinnspiel. Und wir starten gleich mit einem Text aus dem ersten Johannesbrief. Aber vorher hast du uns noch was zu berichten.
Genau, wir haben etwas zu verlosen seit gestern. Ihr erinnert euch, gestern vor dem Headquarter das Hauptquartier. Wir haben zweimal ein nettes Hörbuch, Quality Time, ein zukünftiger Bestseller von Bernd C. Trümper, als Hörbuch selbst gesprochen und produziert von so einem kleinen Verlag, der übrigens hier auch sein Lager hat, wie man sieht. Und wir haben darüber hinaus eine Großpackung mit Chips, genau, die sind für die oder für den von euch, der gewinnt. Und gewinnen kann man ganz leicht. Wir haben ja bei uns eine viel bessere Gewinnchance als im Lotto oder bei anderen größeren Gewinnspielen. Du hast in der Regel nicht mehr als 15 Gegenkandidaten, das für drei Preise. Das ist schon ziemlich gut. Es sei denn, es würden diesmal mehr, aber schauen wir mal. Du kannst gewinnen, indem du ganz einfach Folgendes tust. Du notierst unter die Kommentare von heute, gestern oder den nächsten beiden Tagen, und zwar bis spätestens Sonntag, was hast du von einem dieser Pops für dich persönlich mitgenommen? Eine Sache, egal was. Und du bist dabei in der Verlosung. Und nächsten Dienstag ziehen wir die Preise. Ansonsten, bitte, wenn dir das hier gefällt, gib uns ein Like, einen Daumen hoch, drück auf die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von uns online geht. Und abonniere gerne unseren YouTube-Kanal und auch auf cclm.de unsere Rundbriefe.
Genau, da musst du draufgehen, deine E-Mail-Adresse eingeben und auf die Bestätigungsmail, die dann automatisch zu dir kommt, klicken auf den Link. Dann bist du im Rennen und erfährst ganz regelmäßig Neuigkeiten, was abgeht, was du nutzen kannst, was wir als Kirche anbieten und auch ein paar schriftliche Infos. Genau. Ja, dann...
zum Beispiel das Handout.
Richtig.
Wer das nachlesen möchte, kriegt dann tatsächlich ein vierseitiges Handout zugeschickt.
Genau. Dann starte ich, dann bin ich schon dran.
Da freue ich mich drauf.
Das ist ja der Hammer.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Skript nämlich noch nicht gelesen. Ich weiß nur, die Nummer ist 57. Und jetzt kommt der Rest.
Genau. Ja, auf der Suche nach Liebe. Ich schenke dir mein Herz.
Oh, das hast du mir schon mal geschenkt.
Habe ich dir schon mal geschenkt, das stimmt.
Zum 50.
Das hat die Grace dir zum 50. geschenkt.
Die Grace? Ja, die Grace war das.
Aber ja, wir haben viele Herzen uns gegenseitig geschenkt.
Das wichtigste Herz.
Und ich weiß nicht, inwiefern ihr mit der Bibel vertraut seid. Es gibt so viele Texte zum Thema Liebe. Einen möchte ich mit euch zu Beginn lesen. Wer mitschlagen will in der Bibel, 1. Johannesbrief, nicht Johannes Evangelium, sondern weiter hinten Richtung Offenbarung, findest du die drei Briefe des Apostel Johannes. Und im 1., im 4. Kapitel, Verse 9 und 10, steht Folgendes. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Menschen begeben sich an alle möglichen Orte, ich habe das auch getan, um Liebe zu suchen. Bin als Teenie-Mädchen in die Disco gegangen.
Sieht doch aus wie eine Disco-Queen heute, oder? Genauso habe ich sie kennengelernt. Sie sah kein Stück anders aus als jetzt. Könnt ihr euch das vorstellen, vor über 30 Jahren?
Vielen, vielen Dank. Du bist so
nett. Diese tollen pinkfarbenen Lippen und die Ohrringe.
Okay, lass das mal beiseite. Die Leute wollen ja was über Gott hören.
Ja.
Oder so. Sollen ja was über Gott hören.
Nicht so einfach, dass er eine rosa-rote Brille immer aufhat.
Ja, Gott sei Dank, dass das so ist zwischen uns. Also jedenfalls, ich habe da einen guten Fang gemacht, muss ich gestehen. Aber auch Bernds Liebe und meine Liebe zu Bernd war nicht frei von Bedingungen. Unsere Anpassungsprozesse der letzten Jahrzehnte waren nicht frei von Streit und Egoismus von beiden Seiten. Und es gibt nur eine Person, die wirklich frei davon ist, die eine uneingeschränkt selbstlose Liebe hat, die eine reine Liebe hat. Und das ist Gott selbst. Und viele von uns suchen oder bieten Liebe an oder man tut so, als bietet man sie an, um eigentlich in Wirklichkeit was zu bekommen. Ich traue mich jetzt mal so 2-3 Sekunden von einem Lied anzuspielen, die nicht ganz so jung unter uns werden es vielleicht wiedererkennen. Na, wer singt das? Könnten wir auch mal ein Rätsel machen? Das machen die Radiosender schon, das lassen wir vielleicht besser. Ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist das Lied von Meatloaf, auf Deutsch dem Fleischkloß. Also ein interessanter Name. Und er hat Paradise in the Dashboard Light gesungen. Ein Duett mit einer Dame. Da geht es um das Paradies vor der Armaturenbeleuchtung, ne, so auf Deutsch. Also ein junger Mann sitzt mit einer jungen Frau im Auto und der will, na was will er wohl? Genau das will er. Und sie sagt zu ihm, Moment mal, liebst du mich überhaupt? Und das will ich erst hören. Und dieser Dialog, der sich da entspinnt zwischen...
Sie will was anderes hören. Sie definiert das, was sie hören will. Und das ist für heute fast unglaublich, dass das ein
menschliches Lied war. Ja, komm, erzähl mal, du hast den Text besser.
Ich habe darüber mal eine Predigt gehalten von der Jugendgruppe in Biedenkopf vor vielen Jahren. Vielleicht Anna erinnert sich bestimmt noch, wenn sie es sieht. Sie sagt, ich werde mich erst dann dir hingeben, das ist letztlich die Botschaft, wenn du mir sagst, dass du mich bis zum Ende meines Lebens lieben wirst, mit mir zusammenbleiben, mit mir zusammen alt werden wirst. Wenn du mir das versprichst, dann können wir über anderes reden. Und er versucht sich dann da rauszuwinden. Ach, come on, lass uns später darüber reden. Jetzt ist doch die Gefühle und lass uns doch jetzt mal zur Sache kommen. Mhm. Und sie sagt, Moment, stopp. Darum geht es das ganze Lied. Das ist eigentlich ein Sprechgesang fast schon. Ein Hin und Her, episch. Also die Stimmen sind episch. Ich habe das Lied immer gemocht. Ich habe früher nicht ganz drauf geachtet, worum es ging. Aber seit ich den Text kenne, mag ich es immer noch, weil es drückt so viel aus von dem, was jeder junge Mensch, glaube ich, ein Stück weit erlebt. Wenn die Hormone kommen, auf der anderen Seite aber dann Sehnsucht nach Echtheit da ist und das zusammenzubekommen, das ist die Kunst.
Ja, und wir verkaufen uns dann oft zu billig oder wir gehen Kompromisse ein, tun Dinge, wo wir denken, das macht mich jetzt glücklich und das wird schon werden und sind nachher enttäuscht, desillusioniert, unglücklich, verletzt und fragen uns dann, gibt es die eine große Liebe wirklich? Und unabhängig von dem zwischenmenschlichen Aspekt, und das Thema Ehe ist heute jetzt nicht unser Thema. Es gibt sie, die große Liebe. Aber es ist die Liebe, diese erste Liebe zwischen dir und deinem Gott. Menschliche Liebe hat oftmals einen Haken. Wir sind selbstbezogen und sind da nicht so rein. Wir geben was, um einen Vorteil zu bekommen. Zum Beispiel, vielleicht bringe ich meinem Partner ein Geschenk mit und hoffe, dass er oder sie etwas für mich erledigt. Oder ich besuche meine kranke Nachbarin, aber nicht, um ihr eine Freude zu machen, sondern um den neuesten Dorfklatsch von ihr zu erfahren. Oder ich faste als Christ mehrere Tage und erzähle jedem in der ganzen Gemeinde davon, um eine Portion Anerkennung zu bekommen. Oder ich mache ein Kompliment, aber es ist mit Hintergedanken verbunden, weil ich was von dir will. Seit dem Sündenfall gibt es diese Art Liebe mit Haken und auch Mischformen zwischen den beiden unter uns Menschen. Die Menschheit hat vergessen oder aber verlernt, was ist Liebe eigentlich tatsächlich? Liebe ist kein rotes Herzchen. Und wenn man an die Orte denkt, wo diese Herzchen manchmal aufgeklebt sind, kann einem schlecht werden. So manches Bordell ist damit versehen. Und das ist nicht, was Liebe ist, sondern das ist ein eiskaltes Geschäft mit Bedürfnis und Geld und mit unterdrückten Menschen. Wir lernen Liebe in ihrer Reinheit und Vollkommenheit nur dann kennen, wenn wir Gott treffen. Und auch in der Liebe zu Gott oder von Gott zu uns gibt es unfassbar viele Missverständnisse und Irrtümer. Wir haben diese säkulare menschliche Vorstellung davon, was Liebe ist, auf Gott projiziert und unterstellen Gott dann einige Dinge, die uns selber so umtreiben. Wir haben eine Vorstellung auch davon, wie Gott uns lieben soll. Und wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, wenn wir keine Gänsehaut haben in unserer Gebetszeit oder im Gottesdienst, dann ziehen wir uns beleidigt und gekränkt zurück und sagen, Gott mag mich nicht. Die Bibel gibt uns aber eine ganze Fülle an Einblicken in Gottes Herz und ein kleines Bruchstück davon möchte ich mit euch heute anschauen. Gott wird uns als Vater vorgestellt. Gottes Sehnsucht nach uns wird dort gezeigt. Gott wird als Liebhaber, Bräutigam und sogar als fürsorgliche Mutter dargestellt. Viele familiäre, enge Beziehungsrollen, wo Gott versucht, uns klarzumachen, wie groß und weit sein Herz für uns ist. Die älteste Liebesgeschichte der Welt, du kennst sie? Nein, nicht Adam und Eva, auch nicht Shakespeares Romeo und Julia, sondern Gott und Mensch.
Gott und ich.
Ja, lasst uns unsere vorgefasste Meinung von der Bibel doch mal kurz vergessen und sie wie einen romantischen Roman betrachten. Wenn wir das tun, könnten wir die Handlung in etwa so beschreiben. Am Anfang schuf Gott, ein Geist, haben wir gestern gelernt, eine riesige Welt. Und von all ihren bemerkenswerten Schöpfungen besaß nur der Mensch Ähnlichkeit mit ihm. Etwas, das man Ebenbild Gottes nennen könnte. Dieses Abbild zu sein, war ein großes Geschenk, aber auch eine große Last. Mann und Frau, geistliche Wesen, hatten unmittelbaren Kontakt mit Gott. Doch sie waren auch die einzige Art, die sich gegen Gott auflehnen konnte. Und das haben sie leider getan. Etwas in Adam und Eva starb an diesem schicksalsschweren Tag, als sie das eine Gebot, das Gott ihnen gegeben hat, übertreten haben. Und du sagst dir, weil das nicht passiert? Stell dir vor, ich lade dich ein in unser Haus und du bist in einem Raum voller Bücherregale, Bücher. Und Bernd und ich fahren weg und du bist da eine Woche alleine. Und ich sage dir, hey, du kannst alle Bücher lesen in der Woche, kannst dir jedes Buch greifen, außer das in dem lilafarbenen Einband da drüben unten rechts. Das hätte ich gerne, dass du das nicht anguckst. An welches Buch wirst du denken? Die ganze Woche lang. Um welches Buch wirst du Kreise drehen und dich fragen, was wohl da drin sein könnte, dass ich dir verboten habe, es anzuschauen? Und schon verstehst du das, was Eva tat, was Adam tat. Und wir hätten es genauso gemacht. Wir hätten genauso versagt. Aber Gott hat die Lösung gefunden. Gott hat sich die ganze Bibel gegenüber bemüht, diese gefallene, zerstörte Beziehung wiederherzustellen. Er hat mit Familien gearbeitet, mit Adams Familie, dann kam Noah, dann kam Abrahams Familie. Und das ganze Alte Testament dreht sich darum, wie Gott versucht, seine Liebesbeziehung mit einem Volk, dem Volk Israel, aufrechtzuerhalten. Und du fragst dich, warum Israel, warum nicht die anderen Völker, warum ausgerechnet die? Nun, zum einen ist es ein großes Geheimnis Gottes Wahl und zum anderen ist es ein bisschen so, wie wenn du in deiner Familie Elternteil bist und mehrere Kinder hast. Und wenn du ihnen was mitbringst, das haben wir früher besonders oft getan, wenn wir verreist waren zusammen auf Konferenzen und so weiter, dann haben wir unseren Kindern was mitgebracht, zum Beispiel was Süßes. Und dann hatten wir die Wahl, wir bringen eine riesige Tüte Schokoladenbonbons mit und geben die einem der Kinder und sagen, teilt das auf zwischen euch. Oder wir haben drei kleinere Tüten Schokoladenbonbons gekauft. Das war leichter und haben jedem Kind eine Tüte gegeben. Dann gab es weniger Stress.
Weniger.
Gott hat sich aber für Variante 1 entschieden. Er hat sich Israel offenbart und hat gesagt, ihr teilt mich mit dem Rest der Welt. Und als er seinen Sohn sandte, war der auch Jude und hat sich offenbart, aber er ist nicht nur gekommen für die Juden, sondern für uns alle, um uns alle zu retten und seine Liebe zu zeigen.
Wobei ja ein entscheidender Unterschied da ist. Gott hat uns zwar alles aufgeteilt, in Anführungszeichen, aber er hat uns unbegrenzte Portionen gegeben. Und das bedeutet, wenn ich mehr habe, hast du deswegen nicht weniger.
Das stimmt.
Das ist der große Unterschied zur Weltwirtschaft. Wenn du da jemand hast, der macht mehr Gewinn, hat irgendein anderer wahrscheinlich dann weniger verdient. Und beim Reich Gottes ist es andersrum. Da kannst du dich freuen mit jemandem, der richtig viel hat, viel Segen in jeder Weise, ohne dass du Angst haben musst, oh, jetzt hat Gott für mich weniger. Das ist nicht so.
Das stimmt. Von wenigen positiven Ausnahmen abgesehen, berichtet das ganze Alte Testament vom Scheitern dieser Bemühungen. Jemand sagte einmal, das Alte Testament ist der Beweis, dass Menschen unfähig sind, einen Vertrag mit Gott einzuhalten. Und wenn du das nächste Mal das Alte Testament liest, lies es mal unter diesem Gesichtspunkt und unter der These, dass der zentrale Gedanke des Alten Testamentes einer ist, nämlich der Einsamkeit Gottes. Die ganze Bibel hindurch bemüht sich Gott, unsere kaputte Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Und das ganze Alte Testament, ja, es ist immer gescheitert.
Stimmt.
Die ganze Geschichte der Könige, der Propheten, die versucht haben, Gottes Volk zurückzurufen zu ihm und all die traurigen Anlässe, wo sie dann doch wieder die Götzen sich genommen haben. Und man könnte fast verzweifeln. Und es gibt ein paar positive Beispiele, aber Gott ist ständig dabei, diese Kluft zu überbrücken und eine neue Verbindung zu den Menschen zu schaffen. Dann kommt der neue Bund, das Neue Testament. Und hier finden wir einen totalen Neubeginn. Das Menschwerden von Jesus, der sogenannte zweite Adam, wie Paulus im Brief an die Römer ihn nennt, ein Anführer einer ganz neuen Art von Mensch.
Neue Spezies.
Er reißt die Mauer nieder, macht Frieden zwischen Gott und Menschheit möglich. In Römer 5 heißt es, Vers 17 und 18, wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Ich finde das so genial, wie die neue Genfer Übersetzung diesen Abschnitt aus dem Römerbrief wiedergibt. Die Verfehlung eines Einzigen, du würdest sagen, das ist doch ungerecht. Adam hat es versaut oder Eva hat Adam es versaut und wir müssen es ausbaden. Aber vielleicht hast du eben dir ehrlich eingestanden, du hättest das eine Buch auch aufgeschlagen, was ich dir verboten hätte oder das eine Verbot Gottes auch übertreten. Das liegt in unserer Natur und wir sind fehlbare Menschen. Gott hat in seiner großen Liebe zu dir und mir einen Plan geschaffen, einen Ausweg geschaffen, der ihn alles gekostet hat und dich und mich eigentlich nichts, außer die Entscheidung, ihm zu vertrauen. Und zwar die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Als ich 9 Jahre alt war, habe ich angefangen, die Bravo zu lesen. Meine ältere Schwester, 8 Jahre älter als ich, im Teenie-Alter, hat die gekauft und gelesen. Ich habe die studiert und ich habe mich gefragt, wie die Welt funktioniert. Und auch in Sachen Beziehungen war ich unterwegs. Und mein größtes Ziel war es, mit 15 einen Freund zu haben, um Liebe zu finden. Eine besondere Form der Liebe, die mir sagt, dass ich schön bin, dass ich wertvoll bin, dass ich eine Frau geworden bin. Und obwohl ich das Glück hatte, einen guten Mann zu treffen, zumindest einen, der dann kurz danach gut wurde, weil Gott ihn verwandelt hat.
Ja, dann,
Und ich durch den Bernd damals auch Jesus kennenlernen durfte, war ich am falschen Ort auf der Suche. In der Disco, in der Shisha-Bar, im Kino, wo auch immer du Menschen triffst oder auch nur die Liebe bei Menschen alleine suchst, bist du am falschen Ort. die eine große Liebe, die rein ist, die an dich glaubt, die für dich ist, die uneingeschränkt gut ist, die dein Wohlergehen sucht, die Sehnsucht danach hat, dich zu segnen, für dich da zu sein. Das ist unser Gott. Das ist der Gott der Bibel, der Vater im Himmel. Und er drängt sich dir nicht auf, aber er lädt dich ein. Übermorgen spreche ich noch ein bisschen mehr darüber, wie das ist, zu ihm zurückzukommen. Zu ihm, wo wir eigentlich alle hergekommen sind. Und wenn ich sehe, wovor ich bewahrt worden bin, dadurch, dass ich Gott so früh kennenlernen durfte, bin ich unendlich dankbar. Wir beide sagen das immer wieder und wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Wir wären nicht mehr verheiratet. Vielleicht hätten wir auch nie geheiratet. Vielleicht hätten wir ein Kind zusammen, vielleicht zwei. Aber wir hätten keine Chance gehabt, ohne dass Gott unser beider Leben transformiert hat und uns gezeigt hätte, was wirklich Liebe ist. Liebe ist eine Entscheidung und Gott hat sich für dich entschieden. Und die Frage ist, wirst du dich für ihn entscheiden? Das ist die alles umspannende Frage. Die Medien sind voll von der Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, nach Likes, nach Followern, nach sag mir, wer ich bin, sag mir, dass ich gut bin, sag mir, dass ich was wert bin. Und viele Kliniken sind voll von Menschen, die ein zerbrochenes Leben haben. Die Kliniken, die sich mit der Gesundheit unserer Seele befassen. Ja. Aber auch viele Privathäuser sind voll von Menschen, die enttäuscht worden sind, die verletzt worden sind, die ein zerbrochenes Herz haben. Wo irgendetwas passiert ist, das ihren Glauben an die große Liebe zerstört oder gestört oder mindestens irritiert hat. Und die sich fragen, kann das wirklich wahr sein? Kann man Gott kennenlernen? Gibt es das wirklich? Und jemand sagte mal neulich, Glaube ist eigentlich identisch mit Wissenschaft. Wir kommen mit der These daher, Gott ist real, Gott liebt dich, Gott meint das ernst, was in der Bibel steht. Und wir finden ja nur heraus, ob unsere These stimmt, wenn wir das prüfen. Wenn wir empirisch Dinge tun, die die Zuverlässigkeit unserer These überprüfen. Und auf ein solches Experiment sozusagen möchte ich dich heute von ganzem Herzen einladen. Wenn es Gott wirklich gibt, das war, glaube ich, dein Gebet, mit dem du dich Gott zugewandt hast. Wir beten ja gleich zusammen und dein Satz war so ähnlich wie Gott, wenn es dich gibt, will ich dich auch.
Ja, genau, das war mein Satz.
Also das geht nicht um tolle Worte oder Formulierungen, dass man alles richtig hat und A vor B kommt und dann C kommt, sondern es geht um eine Entscheidung, sich auf Gott einzulassen.
Diese Entscheidung ist eine Richtungsentscheidung. Es ist noch keine Entscheidung, die mich sofort ans Ziel führt, sondern die mich die Richtung korrigieren lässt, die mich die richtige Richtung einschlagen lässt. Und von da an geht es vorwärts auf ein Ziel zu. Und zwar ein ganzes Leben lang. Mhm. Immer näher, immer mehr.
Die Bibel sagt, ich gehe nochmal zurück in Römer 5, in den Vers 21, auch aus der neuen Genfer Übersetzung. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, der Tod war nicht Gottes Plan. Ewiges Leben war eigentlich Gottes Plan. Ewiges Leben in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm. Also so wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jede Religion dieser Welt besteht aus Vorschriften. Tu das, lass jenes. Jetzt sagst du, ja, beim Christentum ist das auch so. Nein, das ist nicht so. Das Christentum, du wirst Christ nicht durch die Dinge, die du tust, sondern indem du diese Richtungsentscheidung triffst, dich auf Gott, auf Jesus Christus als Herrn einzulassen. Dass du danach bestimmte Dinge nicht mehr tust, ist die Folge dieser Entscheidung, aber nicht das Fundament dieser Entscheidung. Ich habe mich mal vor einigen Jahren entschieden, wo gehst du denn hin?
Ich komme wieder.
Na gut. Ich habe mich vor einigen Jahren entschieden für meinen Ehemann. Und dann musste mir keiner sagen, dass ich von den anderen Männern die Finger lassen sollte, dass ich keine Dates mehr machen sollte, nicht rumflirten sollte. Also ich habe keine Liste bekommen von Bernd am Hochzeitstag, wo er mir draufgeschrieben hat, was ich gefälligst jetzt zu tun hätte als Frau. Wäsche waschen, andere Männer meiden, nicht rumflirten, keinen Sex mit jemand anders haben.
Das sind aber alles gute Ideen.
Das sind ziemlich gute Sachen und ich mache das auch. Also ich halte mich an den einen und bin sehr, sehr glücklich damit. Aber ich tue das nicht als Vorschrift, sondern seine Frau geworden bin ich durch ein Wort, durch eine Erklärung auf einem Amt, durch ein Ja zu ihm. Und das Ja habe ich nicht zurückgenommen und er zu mir auch nicht. Darum sind wir immer noch verheiratet, feiern unseren 30. Hochzeitstag, Ende diesen Monats. Ja. Wudut, genau.
Die Hochzeitsautos, yeah. Die tuten schon.
Genau. Und die Dinge, die ich tue, die tue ich, weil ich ihn liebe und weil er mein Mann ist und weil ich einmal eine Entscheidung getroffen habe. Und das ist nichts, was mir etwas fehlt. Also ich sitze nicht abends kratzend an der Haustür und will flüchten und in die Disco und andere Männer kennenlernen. Also aber es ist absurd. Und wenn du verliebt bist in Gott, dann wirst du bestimmte Dinge nicht tun. Und andere Dinge wirst du tun. Und das ist eigentlich das ganz Normale. Und es ist etwas Wunderschönes. Ich möchte euch was aus diesem Buch vorlesen, bin aber ein bisschen abgelenkt von meinem Mann, der in seinen Händen zwei Gegenstände hält. Vielleicht willst du kurz dazu was sagen?
Nee.
Okay.
Erst wenn du fertig bist.
Erst wenn ich fertig bin. Hey, wir sind voll die Mega-Profis, ja, vorbereitet.
Jetzt haben wir alle neugierig. Jetzt bleiben alle noch mal 5 Minuten länger dran, die vielleicht sonst ausgeschaltet hätten.
Ich habe euch ein Buch mitgebracht von Henry Nouwen. Henry Nouwen war ein katholischer Priester aus den Niederlanden, wenn ich mich richtig besinne. Und der hat ein paar fantastische Bücher geschrieben. Mein Lieblingsbuch zeige ich euch übermorgen. Und heute lese ich euch aus seinem Buch Die innere Stimme der Liebe 2 kurze Passagen vor.
Ich kann auch lesen, wenn das
stimmt. Untertitel des Buches: Aus der Tiefe der Angst zu neuem Vertrauen. Ich denke, ich lese es, weil ich habe nicht eindeutig markiert, wo der Anfang und das Ende ist.
Das ist dann schon schwierig.
Und meine Zeichen zu deuten, liegt mir wahrscheinlich selbst am besten. Henry Nouwen schreibt also: Wenn du ein großes Bedürfnis nach menschlicher Zuneigung hast, musst du dich fragen, ob deine Lebensumstände und die Menschen um dich wirklich der Ort sind, an dem Gott dich haben will. Was du auch tust, ob du Musik hörst, dir einen Film ansiehst, du ein Buch liest oder einen Brief schreibst, ob du isst oder schläfst, immer musst du in der Gegenwart Gottes sein. Verspürst du eine große Einsamkeit und ein tiefes Verlangen nach menschlichem Kontakt, musst du sehr genau unterscheiden. Frage dich, ob diese Situation wirklich von Gott gegeben ist. Denn wo Gott dich haben will, hält er dich und gibt dir Frieden. Diszipliniert zu leben bedeutet, so zu leben, dass du nur dort sein möchtest, wo Gott mit dir ist. Je tiefer und bewusster du dein geistliches Leben führst, desto leichter wirst du zwischen einem Leben mit und ohne Gott unterscheiden können und desto leichter wirst du die Orte verlassen, wo Gott nicht mehr mit dir ist. Hier ist Treue gefordert, die in den Entscheidungen eines jeden Augenblicks bewiesen werden muss. Wenn dein Essen, Trinken, Arbeiten, Sprechen, Schreiben, Rasten und Ruhen nicht mehr zur Ehre Gottes gereicht, solltest du sofort aufhören. Dann lebst du nicht mehr zur Ehre Gottes, sondern beginnst zur eigenen Ehre zu leben. Deine wichtigste Frage sollte immer sein, ob etwas mit oder ohne Gott gelebt wird. Du hast ein eigenes inneres Wissen, das dir diese Frage zu beantworten erlaubt. Immer wenn du etwas tust, das deinem Bedürfnis nach Angenommensein, Bestätigung oder Zuneigung entspringt, und immer wenn du etwas tust, das dieses Bedürfnis steigert, weißt du, dass du nicht mit Gott bist. Dieses Bedürfnis wird nie gestillt werden, wenn du ihm nachgibst, sondern zunehmen. Aber immer, wenn du etwas zur Ehre Gottes tust, wirst du den Frieden Gottes in deinem Herzen wissen und dort Ruhe finden. In ihm bleiben, würden wir das wahrscheinlich überschreiben und an das Wort aus Johannes 15 denken, mit Gott dein Leben zu gestalten, in seinem Frieden laufen, damit der alte Hunger nach Liebe und die Suche am falschen Ort nicht wieder zurückkehrt. Er schreibt weiter: Erkenne deine Ohnmacht an. Es gibt in dir Orte, wo du absolut ohnmächtig bist. Du möchtest dich selbst heilen, gegen deine Versuchungen ankämpfen und dich unter Kontrolle haben. Doch du schaffst es nicht selbst. Je mehr du es versuchst, desto mutloser wirst du. Deshalb musst du deine Ohnmacht anerkennen. Es ist der erste Schritt der Selbsthilfe bei anonymen Alkoholikern und der Behandlung aller Abhängigkeiten. Du darfst deinen Kampf durchaus genauso sehen. Dein unerschöpfliches Bedürfnis nach Zuneigung ist deine Abhängigkeit. Es beherrscht dein Leben und macht dich zu einem Opfer. Beginne ganz einfach mit dem Eingeständnis, dass du dich nicht selbst kurieren kannst. Du musst zu deiner Ohnmacht vorbehaltlos Ja sagen, um Gott dich heilen zu lassen. Dies ist aber keine Frage der Reihenfolge, keine Frage eines zuerst und danach. Indem du bereit bist, deine Ohnmacht zu erfahren, beginnst du schon, dich Gottes Handeln in dir zu überlassen. Wenn du nichts von Gottes heilender Gegenwart ahnst, ist es sehr erschreckend, die eigene Ohnmacht zuzugeben. Es ist, als müsstest du von einem Hochseil ohne Fangnetz in die Tiefe springen. Dass du bereit bist, dein Bedürfnis aufzugeben, dein Leben zu bestimmen und kontrollieren zu wollen, lässt bereits ein gewisses Vertrauen erkennen. Je mehr du dein Verlangen, Macht zu besitzen, aufgibst, desto mehr wirst du mit dem in Berührung kommen, der die Macht hat, dich zu heilen und zu führen. Sehr tiefgehende Worte von Henry Nouwen und auch eine Einladung, sich völlig und ganz auf Gott einzulassen. Oder ich ende mal, indem ich Oswald Chambers zitiere, der gesagt hat, die eigene Bedürftigkeit zu erkennen, ist das größte Geschenk eines Menschen. Weil dann können wir damit zu Gott gehen.
Dann können wir aus dem Netz ausbrechen. Ich schaue da unten nach oben, weil so ungefähr 6 Meter über uns ist das einzige Fenster. Und da wohnt Krankra. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da ist dieses Speicherfenster, Dachfenster ist voll Spinnengewebe, riesengroße Klötze. Und da sehe ich manchmal so eine handgroße Spinne, die läuft dann so vor dem Fenster hin und her und sammelt gerade irgendeine Mücke ein, die sie bekommen hat. Ich sehe sie, sie ist jetzt links oben im Eck. Und so eine Spinne ist natürlich für kleine Insekten ganz schön gefährlich. Und so sind manche Schlingen, die wie der geistliche Feind uns hinhält, auch nicht ungefährlich. Das, was aussieht wie ein netter Flirt oder wie, ich hole mir da mal irgendwas an Anerkennung. Als Frau habe ich vielleicht ein bisschen tieferes Dekolleté an oder als Mann gibt es andere Wege, wie ich dann meine Bauchmuskeln zeige oder meinen Bizeps präsentiere oder irgendwas tue, um Anerkennung mir zu holen, in der Regel vom anderen Geschlecht. Und das endet halt leider oft total schräg und vor allem, wenn du schon verheiratet bist. Hier haben wir die traurigsten Geschichten der Welt gehört. Wirklich, es ist manchmal trauriger, wenn eine Ehe auseinandergeht, als wenn ein Mensch stirbt. Weil das ist dann so ein bisschen Zombie-like. Die Leute leben ja weiter und der Schmerz lebt immer mit. Und auch wenn man dann so tut, ist ja alles gut, neuer Partner oder die nächsten 3 neuen Partner und irgendwie alles gut. Und innen drin ist alles kaputt. Und wir haben viele Gespräche geführt mit Menschen, die das durchhaben. Und ja, weißt du, das ist einer meiner beiden Gegenstände, die ich mir eben geholt habe. Das ist eine Billardkugel. Und wenn ich die Billardkugel hier nehme, kann man die sehen, das ist gerade so. Und wenn ich jetzt hier aushole und schieße die Billardkugel aus Versehen in ein falsches Loch, dann ist das nicht so schlimm. Ich habe immer noch eine Chance zu gewinnen. Aber wenn ich dasselbe mit dieser Kugel mache, ist ein bisschen nicht schwer zu erkennen, ist eine 8, eine schwarze 8. Wenn ich die schwarze 8 aus Versehen ins falsche Loch schieße, ist das Spiel vorbei. Dann habe ich verloren. Und viele Menschen spielen so achtlos und sorglos mit ihrer schwarzen 8 und denken, das passiert ja immer den anderen. Mhm. Oder die Hölle ist ja nur für ganz, ganz schlechte Menschen, so Hitler und so. Käse. Die Hölle ist für all die, die keine Beziehung mit Christus leben. Ganz einfach. Egal welche Kirche, egal, das ist alles zweitrangig. Das Wichtigste ist die Beziehung, wo Iris ja heute von gesprochen hat. Die Liebe zu Gott zu haben, darin zu wandeln, sie von meiner Seite aus zu reflektieren natürlich auch, das ist der Startpunkt für echtes Leben. Alles andere, vergiss es, wenn du das Leben nennst. Das ist Existenz unter verschiedenen Voraussetzungen. Die einen kriegen es besser hin als die anderen. Wir beide haben auch so gelebt vorher. Und wir würden es heute nicht mehr Leben nennen. Das waren Überlebensversuche vielleicht, aber es war kein Leben. Das Leben definiere ich als Anwesenheit von Frieden und Freude die immerzu da ist, egal wie die Umstände aussehen, egal was gerade in meinem Leben los ist, ob gute oder schlechte Dinge passieren, ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint, Frieden und Freude sind mein Fundament, wenn sie von Gott kommen. Ich rede nicht von menschlicher Frieden und Freude, die vergehen genauso schnell, aber das, was von Gott kommt, darauf kann ich gründen, da kann ich aufbauen und da kann ich echtes Leben rausziehen und das macht Spaß. Und ja, wir bieten ja an dieser Stelle immer ein Gebet an. Ganz simpel, ein paar Worte. Wichtig ist, dass du dich entscheidest. Deine Entscheidung ist eine Richtungsentscheidung. Du bist danach nicht völlig anders und alles ist perfekt. Das sagen wir nie, das ist nicht wahr. Aber du gehst von da an in die richtige Richtung. Und mit jedem Schritt, den du machst, kannst du sicher sein, es wird besser und besser und besser. Anstatt wie bisher, wo du immer denkst, oh, wird es besser oder wird es schlechter. Man weiß ja nie, was kommt als nächstes. Und mit Gott weiß ich eins. Ich soll immer nur aufsteigen und nie herabsinken. Das ist, was die Bibel für Menschen sagt, die Gott lieben. An einer Bibelstelle, ich habe es gerade vergessen, Iris wird es gleich sagen, die weiß es bestimmt, steht so klar, dass Gott auf der Suche ist nach einer ganz gewissen Art Mensch. Und er definiert es so, nach Menschen, deren Herzen ungeteilt auf mich, auf Gott gerichtet ist, um ihnen wohlzutun. Stell dir vor, Gott sucht seit Tausenden von Jahren überall auf dem Planeten. Er sucht nach dem einen Mann, der einen Frau, deren Herzen auf ihn gerichtet ist, damit er sie segnen kann, übergießen kann mit guten Dingen. So, das ist es, was passiert. Und wenn du zu dieser Gruppe Menschen gehören möchtest, und nur dann, sprich doch folgendes Gebet. Herr Jesus.
Herr Jesus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und darum bringe ich dir jetzt alle meine Sünde.
Darum bringe ich dir jetzt alle meine Sünde.
Bitte vergib mir.
Bitte vergib mir.
Wasch mich rein davon.
Wasch mich rein davon.
Ich entscheide mich.
Ich entscheide mich.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Von jetzt an?
Von jetzt an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Sei mein Herr.
Sei mein Herr.
Amen.
Amen.
Und jetzt mach deine ersten Schritte. Jetzt hol deine Bibel aus dem Schrank. Egal wie angestaubt sie ist, wenn du keine hast, bestell dir eine. Oder schreib uns, wir schicken dir einen Bibelteil zu. Ganz gratis kannst du lesen, Neues Testament. Und beginn jeden Tag darin zu lesen. Vielleicht ein Kapitel am Tag. Und dann sprich mit Gott drüber und frag Gott, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wundere dich nicht, wenn du einmal mehr das rausfindest, was ich immer sage, dass die Bibel aktueller ist als die Tageszeitung von morgen. Und zwar aktuell für dich. Nicht nur für die Region oder für die Welt, für dich. Es ist dein Testament sozusagen. Es ist, was er, Gott, für dich gemacht hat, damit du all diese Wohltaten empfangen kannst.
Ich habe sie gefunden, ich wusste es nicht auswendig. 2. Chronik 16,9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.
Und dann geht die schwarze 8 garantiert am Ende deines Lebens ins richtige Loch.
Yay, super.
Hast du noch einen Segen für uns?
Ja, unbedingt. Schließ noch mal deine Augen. Wir beten für dich. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht im Unklaren gelassen hast, wo wir wahre Liebe finden können.
Ja.
Und dass du in deinem Buch der Bibel und durch deinen Heiligen Geist, den du auf diese Erde geschickt hast, uns hilfst zu verstehen, zu begreifen, wie du über uns denkst und was du für uns getan hast. Ich bete jetzt für jeden, der diesen Pop hier hört oder sieht, dass du ihm oder ihr begegnest,
ja,
und dass jeder deine Liebe beginnt zu erkennen, dass eine Offenbarung deiner großzügigen, reinen, uneingeschränkten Liebe zu jedem Menschen kommt, der das jetzt hört. Ich segne dich damit. Und die Bibel sagt in Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jedes Herz berührst, dass du auch zerbrochene Herzen heil machst. Jesus, du hast gesagt, du bist gekommen, unter anderem deswegen, um zerbrochene Herzen heil zu machen. Und ich danke dir, dass du aus zerbrochenen Lebensgeschichten neue Dinge baust, aus Trümmern neue Städte baust, dass du Leben neu ausrichtest und Menschen beschenkst, die sich darauf einlassen, dir ganz zu vertrauen und ihr ganzes Herz dir zu geben. Danke, Herr, dass du uns nicht verurteilst, wenn wir auch dabei versagen, wenn wir Fehler machen auf dem Weg, sondern dass deine Gnade größer ist als die größten Fehler, die wir machen können. Du fängst uns auf, du hilfst uns. So wie du Petrus aufgefangen hast, als er auf dem Wasser ging und plötzlich nicht mehr geglaubt hat, sondern auf die Wellen geguckt hat. Du packst zu und du lässt uns nicht untergehen, sondern du hältst uns durch deine Kraft. Und dafür danken wir dir, du wunderbarer Gott. Amen.
Amen. Wundervoll. Vielen Dank für das gute Wort. Liebe ist tatsächlich das, was die meisten suchen, und viele definieren es einfach falsch. Und darum haben wir jetzt hier ein Hilfsmittel bekommen, wie Liebe funktioniert.
Genau, schenk Gott dein Herz jeden Tag neu.
Und ihr wisst ja, Liebe ist eine Entscheidung. Das haben wir auch in unseren Büchern immer deutlich gemacht. Liebe ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich für Gott. Gott hat sich längst für dich entschieden. Du entscheidest dich für deinen Ehepartner. Du entscheidest dich immer wieder neu, automatisch in der Regel, für deine Kinder zum Beispiel oder für deine Freunde. Auch wenn nicht immer alles nur harmonisch und perfekt ist. Und so ist Gott mit uns. Er liebt uns so, wie wir sind. Mhm. Und am letzten Sonntag haben wir beide zusammen gepredigt. Der Titel war Wurzel und Flügel Teil 4. Und da ging es um Kindererziehung, aber um mehr als das letztendlich. Es ging darum auch um uns selbst, um uns als Erwachsene, um uns als Eltern oder als erwachsene Kinder. Und ich möchte dir sehr, sehr empfehlen, das ans Herz legen. Bitte schau dir das an oder hör dir das an. Es gibt es auch im Podcast. Drei Prinzipien haben wir weitergegeben, die sehr, sehr wichtig sind. Auch die anderen Teile sind gut, die sind auch noch verfügbar, noch ein paar Tage zumindest. Hör sie dir an, schau sie dir an, lad sie dir runter und profitiere davon. Und am kommenden Sonntag werden wir Märchenstunde haben im Christuszentrum. Schneewittchen. Mhm. Genau, die dritte Märchenpredigt meiner Frau wird kommen. Seid gespannt, der Untertitel ist Freiheit von Eifersucht und Neid. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch euch einen wundervollen Tag zu wünschen. Ihr wisst, es wird noch heißer. Wir werden Donnerstag und vor allem Freitag wird es richtig heiß. Wir werden trotzdem für euch zu sehen sein. Schaltet ein. Um 16 Uhr morgen sind wir wieder da, und zwar diesmal von einer Gastlocation. So seid mal gespannt, wo wir sind und bei wem wir sind. Es wird auch wieder ein Interview geben und es wird eine Menge Spaß machen, da bin ich ziemlich sicher. So, sei dabei und verlier die eine Sache nie aus deinem Leben. Gott ist schuld, egal was passiert übrigens, egal wo du gerade bist, egal was auf dich einströmt, egal wie deine Situation und Umstände sind, die eine Tatsache musst du vor Augen haben. Mhm. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So ist es und so bleibt es. Und wir haben dich lieb und wir freuen uns, dass du hier reingeschaut hast. Empfiehl es weiter. Send es doch jemandem, der es gerade brauchen kann, der gerade ein bisschen Liebe brauchen kann. Und ansonsten bis morgen.
Genau. Bye, bye.
Tschüss.
Tschüss.